Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Schmiedings Blick am 21. November. Heute geht es, wie letzte Woche angekündigt, vertiefend um die großen Fragen dieser Tage, also um die politischen Entwicklungen in den USA und Deutschland sowie die möglichen Folgen für die Wirtschaft. Mein Name ist Klaus Newe und ich verantworte das Wealth and Asset Management bei Berenberg. Holger, beginnen wir mit Deutschland. Die politischen Parteien bereiten sich auf die vorgezogenen Neuwahlen am 23. Februar vor. Hat sich die Ausgangslage in den letzten 2 Wochen etwas verändert? Es läuft vermutlich weiter auf eine Koalition zwischen Union und SPD oder möglicherweise zwischen Union und Grünen hinaus, oder?
Klaus, ja, eine große Veränderung ist bisher nicht zu sehen. Zumindest in den Meinungsumfragen haben wir sehr wenig Bewegung. Die Union ist stabil bei etwa 32%, die SPD bei 16%, die Grünen bei etwa 11%, die AfD kommt auf 18%. Ein klein bisschen Bewegung ist bei 2 anderen Parteien. Die FDP robbt sich in einer Reihe von Umfragen an die 5% heran. Und das Bündnis Sahra Wagenknecht ist in einigen Umfragen etwas schwächer, 7% oder weniger. Aber alles in allem ist die Ausgangslage nahezu unverändert.
Die Grünen haben, wie erwartet, Robert Habeck als Kanzlerkandidaten auf den Schild gehoben. Bei der SPD gibt es zumindest eine Diskussion darüber, ob sie doch mit Boris Pistorius statt mit Kanzler Olaf Scholz an den Start gehen möchte. Auch wenn sich diese Frage vermutlich schnell erledigen wird, glaubst du, dass die SPD mit Pistorius bessere Chancen haben könnte oder hätte?
Pistorius macht einen guten Eindruck, ja, aber wir müssen auch sagen, dass er sich in einigen Punkten nicht gegen seine Partei und den Kanzler durchgesetzt hat. Er hätte offenbar gerne noch mehr für die Ukraine getan. Er hätte offenbar vor allen Dingen auch noch mehr getan, um die Bundeswehr verteidigungsfähig zu machen. Also Pistorius als Kanzlerkandidat, das hätte vielleicht etwas geholfen bei der SPD, aber grundsätzlich, viele Wähler sind ja unzufrieden mit der Ampel insgesamt, nicht nur mit einzelnen Personen. In den USA haben wir gesehen, dass der Wechsel von Biden zu Harris bei den Demokraten zwar einen kurzen Höhenflug in den Umfragen ausgelöst hatte, das war's dann aber. Das Ergebnis war trotzdem, dass Trump gewonnen hat. Also ich glaube, dass die Frage Kanzlerkandidat Pistorius oder Scholz zwar von gewisser Bedeutung ist, aber doch nicht wahlentscheidend sein dürfte in Deutschland.
Kommen wir jetzt zu den USA. Dort hat der Präsident-elect Donald Trump nach seinem Wahlsieg erste große Personalentscheidungen getroffen. Zunächst einmal ganz allgemein, welche Schlussfolgerungen ziehst du daraus für die künftige US-Politik unter Trump, der am 20. Januar Joe Biden im Weißen Haus ablösen wird?
Eine Schlussfolgerung ist offensichtlich. Trump meint es ernst. Wir müssen das, was er sagt, ernst nehmen. Er ist vorbereitet, er trifft schnelle Personalentscheidungen. Was die Qualität dieser Entscheidungen betrifft, nun ja, durchwachsen bis teils besorgniserregend. Susie Wiles als seine Stabschefin, also als diejenige, die kontrolliert, wen Trump im Weißen Haus wann trifft. Das ist offenbar eine gute Wahl. Aber Robert Kennedy, ein Impfgegner als Gesundheitsminister, oder Mike Gatz als Justizminister, Mike Gatz, dem im Senat von seinen Kollegen viele Regelverstöße vorgeworfen werden, das sind schon, sagen wir mal, Personalentscheidungen mit einem gewissen Geschmäckle oder mehr als das. Trumps Entscheidungen zeigen bisher vor allen Dingen eines. Wichtig ist ihm die Loyalität zu ihm persönlich. Seine Leute sollen ihm helfen, Entscheidungen so durchzusetzen, wie er das gerne möchte, und zwar im Zweifelsfall auch innerhalb eines großen Staatsapparates, der nicht immer voll auf seiner Seite stehen dürfte. Trump will dem Land seinen Stempel aufdrücken. Das hat er mit seinen bisherigen Personalentscheidungen klargemacht.
Schauen wir jetzt auf einzelne Politikfelder. Trump hat ja im Wahlkampf ein hartes Vorgehen gegen illegale Einwanderer angekündigt und sogar mit Massenabschiebungen gedroht. Was lässt sich aus seinen bisherigen Personalentscheidungen zu diesem Thema schließen?
Aus den Entscheidungen lässt sich schließen, dass er es ernsthaft versuchen möchte. Er hat einen Hardliner, Tom Homan, zu seinem Hauptberater für Einwanderungsfragen ernannt. Tom Homan steht für auf Englisch Shock and Awe, also wirklich für hartes, klares Durchgreifen, sodass Menschen es wirklich zur Kenntnis nehmen, sodass es abschreckt. Er hat unter anderem gesagt, dass er das Militär einsetzen möchte, nicht bei Abschiebungen selbst, aber beispielsweise beim Aufbau von Internierungslagern. Das sind schon relativ harte Töne. Ob sich das im US-Rechtssystem, im US-föderalen System wirklich so durchsetzen lässt, ist eine ganz andere Frage. Ob das nicht viel zu teuer wäre, ist auch eine ganz andere Frage. Aber dass Trump ernsthaft in der Einwanderungspolitik versuchen möchte, das Ruder ganz anders anzulegen als bisher, das ist aus diesen Personalentscheidungen zumindest klar geworden.
Das legt eine Anschlussfrage nahe. Welche Folgen hätte das für die US-Wirtschaft?
Die amerikanische Wirtschaft ist seit Jahrzehnten, nein, seit Jahrhunderten eine Wirtschaft, die auf Einwanderer angewiesen ist. Wenn Trump tatsächlich die Einwanderung zurückdrängt, erheblich zurückdrängt, dann würde das heißen, auf Dauer gibt es weniger Menschen, die das Bruttoinlandsprodukt erarbeiten, die im Lande arbeiten. Es hieße weniger Wachstum und höhere Preise. Und wenn er tatsächlich sogar Menschen, die bereits im Lande sind, die im Lande arbeiten, in erheblichem Umfang abschieben würde, dann könnte der Schaden erheblich sein. Das reine kräftige Einschränken der Einwanderung, also der Zahl der Leute, die neu kommen, könnte das US-Wachstum um 0,2 Prozentpunkte pro Jahr senken. Wenn es noch zu großen Abschiebungen käme, könnte der Schaden noch erheblich größer sein. Wir erwarten ja ohnehin, zunächst einmal wird Trump die US-Konjunktur anschieben durch die Steuersenkung, die er vorhat, durch Deregulierung. Auf Dauer wird er dem Wachstum aber schaden, weil er mit Zöllen und weniger Einwanderung das Wachstumspotenzial schwächt. Sollte er tatsächlich in der Einwanderungspolitik ganz hart vorgehen, dann könnte der Schaden nicht nur bei 0,2, sondern auch bei 0,3 Prozentpunkten oder mehr pro Jahr liegen. Und das würde dann auch Fragen aufwerfen, ob der Berg an US-Staatsschulden dauerhaft zu finanzieren wäre.
Holger, im Wahlkampf hat Trump Zölle als sein Lieblingswort bezeichnet. Lässt sich aus den bisherigen Entscheidungen schon absehen, wie groß das Risiko eines Handelskrieges mit der Europäischen Union ist?
Das Risiko ist erheblich. Wir haben das ja bereits mehrfach diskutiert. Aber ich hoffe weiterhin, dass es nicht ganz so hart kommt. Aus seinen bisherigen Personalentscheidungen können wir da allerdings relativ wenig absehen. Er hat als Handelsminister Howard Lutnick vorgeschlagen, jemand, der aus dem Finanzgewerbe kommt, das ist eigentlich ganz gut wahrscheinlich für solche Fälle, aber jemand, der in der Vergangenheit Trumps Zollpläne durchaus unterstützt hat. Es kommt möglicherweise sehr darauf an, wer Finanzminister wird. Wenn es tatsächlich Kevin Warsh werden sollte, einer der Top-Kandidaten, die zurzeit genannt werden, dann wäre das eine gute Nachricht. Warsh war vor einiger Zeit im Leitungsgremium der US-Notenbank, der Federal Reserve, tätig. Er dürfte Trump eher darauf hinweisen, dass Zölle zu höheren Preisen führen würden. Und das könnte heißen, dass dann vielleicht doch nicht alles so schlimm kommt, wie von Trump angekündigt. Aber bisher wissen wir noch nicht, wie es in der Zollpolitik tatsächlich weitergeht. Dass da was auf uns zukommt, ist klar. Wie schlimm es wird, ist weiterhin unklar.
Und wie sieht es in der Außenpolitik aus? Wie qualifiziert ist das Personal, das Trump sich hier für die Spitzenämter ausgesucht hat?
In der Außenpolitik sind die Entscheidungen bisher insgesamt alles in allem gar nicht so schlecht. Er hat Mike Walls als Sicherheitsberater. Der gilt als wirklich sachkundig. Marco Rubio aus Florida als Außenminister. Das ist zwar ein richtiger Hardliner gegenüber China, aber das muss ja nicht unbedingt schlecht sein in dem Sinne, dass das heißt, dass er keinerlei Wert auf Alliierte in Europa legt. Unklar. Allerdings, Verteidigungsminister soll ein Pete Hegseth werden, der sich mit relativ wenigen Dingen auszeichnet, als dadurch, dass er bisher Fernsehmoderator bei Fox News war. Militärische Erfahrung und Kompetenz hat er offenbar kaum. Das ist schon eine merkwürdige Entscheidung.
Nun interessiert mich sehr, was das für die Ukraine heißen könnte. Sie wehrt sich jetzt bereits seit 1000 Tagen gegen den russischen Großangriff. Gibt es Hoffnung auf ein Ende des Krieges zu Bedingungen, die für die Ukraine akzeptabel sind? Oder ist die Gefahr gewachsen, dass Trump die Ukraine einfach im Stich lassen könnte und Putin den Krieg gewinnt? Und wie steht es um die Gefahr, dass der Krieg noch vor Trumps Amtsantritt eskaliert?
Klaus, zunächst einmal, Eskalation ist ja seit Kriegsbeginn ein Thema. Bisher haben wir das nicht gesehen und ich glaube, dass diese Gefahr nicht erheblich gewachsen ist. Das ist bisher eher eine Drohung von Putin, aber ich denke, Putin weiß auch, wenn er eskaliert, seine Gegner, der Westen, könnte auch erheblich eskalieren. Wenn Putin tatsächlich auf taktische Nuklearwaffen zurückgreifen würde, dürfte das eine erhebliche Reaktion von China, aber wahrscheinlich auch von NATO-Staaten zur Folge haben. Eine Reaktion, an der Putin wahrscheinlich nichts zu gewinnen, sondern viel zu verlieren hätte. Kommen wir jetzt zur Frage Trump und die Ukraine. Das bleibt weiterhin unklar, wie er tatsächlich versuchen möchte, den Konflikt zu beenden. Sicher ist bisher nur, dass er eine schnelle Lösung anstrebt und dass er auf Dauer die Ukraine deutlich weniger unterstützen möchte, als es bisher der Fall war. Aber in seinem Umkreis, beispielsweise wahrscheinlich bei seinem Sicherheitsberater Mike Walls, ist durchaus die Erkenntnis da, dass man darauf achten muss in den USA, welches Signal man beispielsweise an Beijing sendet. Sollten die USA die Ukraine einfach nur fallen lassen, könnte das ja eine Ermutigung sein für den Roten Kaiser in China, es mit einem Angriff auf Taiwan zu versuchen. Also bisher ist unklar, wie Trump in Sachen Ukraine vorgehen möchte. Es gibt hier und da Hinweise auf einen möglichen Plan aus mehreren Quellen. Aber das sind bisher zarte Hinweise, das ist noch nicht wirklich von Trump selbst bestätigt. Ein Plan, der darauf hinausliefe, den Konflikt einzufrieren, in etwa entlang der jetzigen Frontlinien, ohne dass die Ukraine formal Gebiete abtritt. Ein Plan, der vorsieht, dass die Ukraine auf absehbare Zeit für 10 oder 20 Jahre nicht der NATO beitreten könnte. Ein Plan, der aber vorsieht, dass die Ukraine Sicherheitsgarantien in gewissem Umfang bekommt, beispielsweise dadurch, dass europäische, nicht amerikanische, aber europäische Soldaten den Waffenstillstand vor Ort in erheblichem Umfang überwachen würden, sodass Putin bei einem neuerlichen Angriff auf die Ukraine dann wahrscheinlich direkt gegen europäische Soldaten, gegen Soldaten aus NATO-Ländern vorgehen müsste. Das ist ein möglicher Plan, über den gesprochen wird. Aber denkbar ist natürlich immer noch das andere Szenario, durchaus denkbar, dass Trump einfach die Hilfen einstellt oder sehr stark kürzt und dass die Ukraine dann den Krieg verliert, wenn Europa nicht schnell und in großem Umfang in die Bresche springt. Wir haben das bereits ja mehrfach diskutiert. Das in die Bresche springen müsste dann heißen, dass Europa mit europäischem Geld Waffen und Munition in den USA kauft. Wir können sie selbst nicht in genügendem Umfang produzieren, also in den USA kauft, damit die Ukraine den Krieg nicht verliert.
Und was würde das jeweils für Deutschland bedeuten?
Also, wenn der Konflikt beendet wird zu Bedingungen, die für die Ukraine akzeptabel sind, dann wäre das für Deutschland, für Europa eine gute Nachricht. Dann wäre das ja so, dass die Ukraine ein stabiles, proeuropäisches, prowestliches Land in unserer Nachbarschaft bliebe. Mit einem verlässlichen Waffenstillstand wäre die Ukraine ein guter Investitionsstandort. Es würde erhebliche Mittel geben, privat und öffentlich, um die Ukraine wieder aufzubauen. Das würde bei uns wahrscheinlich nicht nur ein bisschen das Geschäftsklima und das Verbrauchervertrauen verbessern, das würde auch bei uns vermutlich in einiger Zeit direkt zu Aufträgen, zu einem kleinen, aber immerhin vermutlich etwas spürbaren Konjunkturimpuls führen. Und auch politisch wäre das für uns eine ausgesprochen gute Nachricht. Wenn die Ukraine dagegen verliert oder wenn der Konflikt beendet wird zu Bedingungen, die für die Ukraine nicht wirklich akzeptabel sind, sodass die Ukraine instabil wird, dann wäre das negativ für uns. Dann könnte uns eine neue Flüchtlingswelle drohen. Dann wäre das ein Armutszeugnis für Europa, dass wir es nicht geschafft haben, einen Krieg in Europa so zu beenden, dass es anschließend eine stabile Lösung gibt. Auf jeden Fall ist klar, unabhängig davon, wie es in der Ukraine weitergeht, Deutschland wird mehr für Verteidigung, für Sicherheit ausgeben müssen.
Damit sind wir wieder bei Deutschland. Wie sollte die deutsche Politik deines Erachtens auf das reagieren, was Trump vorzuhaben scheint oder vorhaben könnte?
Ja, das ist wohl die Gretchenfrage für Deutschland. Dem kommenden Präsidenten der USA, Trump, ist ja der deutsche Ausfuhrüberschuss ein richtiger Dorn im Auge. Dazu behauptet er nicht ganz zu Unrecht, dass Deutschland und andere Teile Europas bisher ja Trittbrettfahrer bei der Sicherheit gewesen sind. Trump sagt etwa, deutsche Autos vor dem Trump Tower auf der Fifth Avenue, das mag ich nicht. Und dann noch US-Soldaten, die in Europa schützen, das auf US-Kosten, das geht nun überhaupt nicht. So ist etwa die Trump-Zusammenfassung. Ob wir das nun richtig finden oder nicht, ist etwas anderes. Aber Trump sieht es offenbar so. Was können wir tun? Zunächst einmal schauen wir auf den deutschen Ausfuhrüberschuss. Der wird oftmals bei uns diskutiert als ein Zeichen wirtschaftlicher Stärke. Das kann er manchmal sein. Derzeit ist er das aber nicht. Der deutsche Ausfuhrüberschuss ist derzeit ein Zeichen dessen, dass die Binnenwirtschaft schwach ist, dass wir zu wenig einführen. Deshalb Ausfuhren minus Einfuhren, großer Überschuss. Der deutsche Ausfuhrüberschuss ist eine klare Mahnung an uns, wir müssen mehr tun, um im Inland die Wachstumskräfte zu entfesseln. Wir brauchen mehr Investitionen, staatlicherseits und vor allen Dingen auch private Investitionen. Dafür brauchen wir einen Politikwechsel, der es Unternehmen erleichtert, im Inland zu investieren, der Unternehmen ermuntert, im Inland zu investieren. Wir haben hier schon oft darüber gesprochen, wo man da ansetzen könnte. Wenn es uns gelingt, die eigenen Wachstumskräfte zu entfesseln, dann wird bei uns im Inland mehr investiert, auf Dauer auch mehr konsumiert, mehr nachgefragt. Dann führen wir mehr ein. Dann nimmt der Ausfuhrüberschuss ab auf die richtige Art, nämlich durch mehr Einfuhren. Zudem ist klar, wir müssen auf Dauer deutlich mehr für unsere Sicherheit, für die Verteidigung ausgeben. 2% der Wirtschaftsleistung, das reicht nicht aus. Mindestens 2,5, wenn nicht 3% auf Dauer. Putin ist und bleibt ja eine große Gefahr. Und das wird sich wahrscheinlich nicht machen lassen. Dieses Programm, mehr Investitionen und dauerhaft mehr Verteidigungsausgaben, ohne dass man die Schuldenbremse zielgerichtet genau für diese Zwecke etwas lockert. Also für die neue Bundesregierung ist die Aufgabe klar. Erstens die Wachstumskräfte im Land stärken und zweitens den Fiskalspielraum zielgerichtet so ausweiten, dass wir auf Dauer und nicht nur mit einem einmaligen Sondervermögen unsere Hausaufgaben in Sachen Verteidigung und Sicherheit machen können. Und wenn wir das tun, dann würde das helfen. Beispielsweise, ganz konkret, wenn wir mit deutschem Geld mehr Waffen in den USA kaufen würden, um diese Waffen dann an die Ukraine zu liefern, dann wäre das etwas, was Trump möglicherweise etwas besänftigen könnte und was zudem eine Investition in unsere eigene Sicherheit wäre. Ein bisschen Kreativität in diesen Dingen wäre für die neue Bundesregierung durchaus wünschenswert.
Holger, mit dem Begriff Schuldenbremse hast du mir ein gutes Stichwort geliefert. Die Schuldenbremse spielt in der deutschen Debatte eine so große Rolle, dass wir das im Podcast heute nicht abschließend ausdiskutieren konnten. Darauf werden wir, liebe Hörerinnen und Hörer, in der kommenden Woche näher eingehen. Wir würden uns freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.